Danke an die Vorsitzenden für die Einladung, hier mitzuwirken an diesem Myelomabend. Und ich versuche in 20, 25 Minuten hier einen kurzen Überblick zu geben über die moderne Induktionsbehandlung und möchte mich ein bisschen auf die neuen Daten auch konzentrieren, die wir in den letzten Jahren hier in den Publikationen gesehen haben. Und vielleicht einleitend möchte ich sagen, dass heute eigentlich eine Vielzahl von Medikamenten zur Verfügung steht für die Behandlung des multiplen Myeloms, die typischerweise zuerst mal in der Rezidivtherapie erprobt werden, die dann aber sehr schnell in frühe Linien und auch in die Erstlinientherapie des Myeloms hier integriert werden, wenn sie erfolgreich sind. Und Sie sehen hier neben Chemotherapie und Steroiden haben wir die Proteasomhemmer hier in der Therapie des Myeloms. Wir haben die immunomodulatorischen Substanzen oder IMIDs, die sich vom Thalidomid herleiten. Wir haben einen Histon-Deacetylase-Hemmer und wir haben Antikörper, Daratumumab, Elotuzumab, jetzt auch das Isatuximab. Und das ist nicht das Ende der Palette. Es gibt eine Vielzahl neuer Therapien, die dann auf die dann zum Teil im nächsten Vortrag durch den Dr. Martin Schreder eingegangen werden wird, weil das sind Substanzen, die aktuell in der Rezidivtherapie erprobt werden und nicht in der Erstlinientherapie. Und die Frage, die sich für uns stellt, immer in der Rezidivtherapie, aber dann auch in der Erstlinientherapie, was ist die beste Kombination, in der wir diese Substanzen einsetzen, also in welcher Kombo spielen diese Substanzen am besten zusammen und erzielen die besten Ergebnisse. Und da kann man vorab festhalten, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier deutliche Fortschritte erzielt wurden in der Behandlung von Myelompatienten. Und Sie sehen hier, dass das Überleben der Myelompatienten sich deutlich verbessert hat in den letzten Dekaden. Und wir gehen heute eigentlich aus mit einer modernen Induktionstherapie von einem medianen Überleben oder von einem medianen progressionsfreien Überleben eines Myelompatienten von 4 bis 5 Jahren mit großer Heterogenität, weil es gibt einige Patienten, die aufgrund einer biologisch aggressiven Erkrankung sehr früh rezidivieren und es gibt andere Patienten, die sehr lange, auch 10 Jahre und länger rezidivfrei überleben, die vielleicht sogar funktionell geheilt werden können oder als funktionell geheilt gelten können nach einer Erstlinientherapie. Und es spielen natürlich auch biologische Faktoren eine Rolle, weil ältere, sehr fragile Patienten natürlich nicht für eine intensive Therapie besonders gut geeignet sind und man hier Kompromisse hier eingehen muss in der Therapieintensität. Und das sehen Sie auch ein bisschen schon an diesem Dia. Man sieht hier Patienten, die jetzt fit sind, prinzipiell für eine Hochdosistherapie mit autologer Transplantation in der oberen Zeile. Induktionstherapie, das ist dann so abgesteppt ein bisschen dargestellt. Induktionstherapie, dann Konsolidierung, unter der man auch versteht, eben diese Hochdosistherapie mit autologer Transplantation. Gegebenenfalls weitere Konsolidierungsmaßnahmen, dann eine Erhaltungstherapie, weil man heute denkt, dass doch eine längerfristige Therapiefortsetzung auch vielleicht in niedriger Intensität wichtig sein kann für die Kontrolle der Myelomerkrankung, mit dem Ziel eben möglichst lange ein rezidivfreies Überleben zu garantieren. Und bei den Patienten, die jetzt nicht fit sind für eine Hochdosistherapie mit autologer Transplantation, stellt sich das so ein bisschen so als lange Wurst dar, wenn Sie so wollen, Induktionstherapie. Aber auch da ist es so, dass dann gegebenenfalls nach einer gewissen Induktionsphase die Therapie deeskaliert werden kann und in eine Art Erhaltungsphase, ähnlich wie bei den jüngeren Patienten, nach Hochdosistherapie übergegangen werden kann. Hochdosistherapie hat, wenn man sich das anschaut, die europäischen Daten eigentlich in der Frequenz eher zugenommen über die Jahre. Das sind die Daten bis 2018, das ist die grüne Kurve oben. Plasmazell-Dyskrasien sind die häufigste Indikation für eine Hochdosistherapie mit autologer Transplantation mit einer zunehmenden Häufigkeit über die letzten Jahre. Und woran liegt das? Das liegt vor allem daran, dass heute auch zunehmend ältere Patienten autolog transplantiert werden. Früher war es eine Art willkürliche Grenze bei 65 Jahren. Und heute ist es durchaus üblich, auch Patienten mit höherem Lebensalter, 70, auch ältere Patienten, älter als 70 Jahre, autolog zu transplantieren, weil das biologische Alter vorwiegend zählt und nicht das kalendarische Alter. Und das funktioniert auch gut und wir haben auch selber sehr gute Erfahrungen in diesem Sinne. Also First-Line-Therapie-Patienten, die fit sind für eine Hochdosistherapie, da ist es aber doch so, dass zunächst eine Induktionstherapie hier gemacht wird. Wenn der Patient in einer ersten Remission ist, werden Stammzellen gesammelt für die autologe Transplantation. Dann kommt eben diese Konsolidierungstherapie, Hochdosistherapie mit autologer Transplantation, dann gegebenenfalls weitere konventionelle Konsolidierungsmaßnahmen und dann eine Erhaltungstherapie, heute üblicherweise eine Erhaltungstherapie mit Lenalidomid. Und was sind jetzt die besten Kombinationsprotokolle für in der Induktionstherapie, um den Patienten zunächst einmal in eine gute Remission zu bekommen? Und generell der heutige Standard, wenn man so will, ist eine Therapie, die kombiniert einen Proteasomhemmer, das Bortezomib, mit einer immunomodulatorischen Substanz, entweder dem Thalidomid oder bei uns in Österreich eigentlich mittlerweile fast immer das Lenalidomid plus Dexamethason, also eine Dreifachkombination. Das ist der gültige Standard, mit dem sehr gute Resultate auch erzielt werden. Aber das Bessere ist der Feind des Guten, wie man weiß. Und es gibt jetzt mehrere Studien, die schon erproben und erprobt haben, die Zugabe eines Antikörpers zu dieser Dreifachkombination, sodass wir wieder bei der Vierfachkombination angelangt sind. Und eine Studie in diesem Sinne war die Cassiopeia-Studie, die Bortezomib, Thalidomid, Dexamethason kombiniert hat mit Daratumumab, also einem Antikörper gegen CD38. Und das wurde verglichen mit einer standardmäßigen Therapie, Bortezomib, Thalidomid und Dexamethason alleine. Und das ist das Studiendesign, das ein bisschen komplex ist und das man ein bisschen kritisieren kann. Erstens auch, weil im Induktionszyklus die Zyklusintervalle länger waren als standardmäßig eigentlich üblich und vor allem auch, weil im Kontrollarm keine Erhaltungstherapie mit Lenalidomid gegeben wurde, sondern nur beobachtet wurde, sodass die Ergebnisse, speziell was das progressionsfreie Überleben betrifft, eigentlich aus meiner Sicht mit gewisser Vorsicht zu betrachten sind. Aber der primäre Endpunkt eigentlich der Induktions- und Konsolidierungsphase war die Stringent Complete Remission, also ein Remissionsendpunkt. Und da sieht man schon, dass mit der Zugabe des Antikörpers höhere Remissionen erreicht wurden, also höhere Raten eines Stringent Complete Responses, also einer stringenten kompletten Remission, 29% versus 20%, eine bessere Gesamtansprechrate. Und ganz wichtig auch, eine höhere Rate an Negativität für minimale Resterkrankung. Das ist, was wir jetzt zuletzt hier diskutiert haben mit dem Professor Ludwig. Also die Negativität für minimale Resterkrankung nach einer Therapiesequenz hat einen hohen prognostischen Aussagewert. Und insofern ist dieses Ergebnis hier schon signifikant. Und spricht eben für die Zugabe des Antikörpers. Das progressionsfreie Überleben war mit der Zugabe des Antikörpers gebessert, aber wie gesagt, eingeschränkt. Erstens, Thalidomid wurde hier eingesetzt, also nicht das Lenalidomid, das wir heute eigentlich bevorzugen in der Induktionsbehandlung. Der erste Punkt und der zweite Punkt, keine Erhaltungstherapie, sodass diese Ergebnisse noch mit einem Kaviat zu versehen sind. Für mich die aussagekräftigere Studie ist die Griffin-Studie, wo das eigentlich sehr konsequent hier gemacht wurde, das Studiendesign. Ebenfalls Zugabe des Antikörpers Daratumumab zu Bortezomib, Lenalidomid und Dexamethason in der Induktion vor Hochdosistherapie mit autologer Transplantation. Dann wurde der Patient transplantiert, dann wurde noch eine Konsolidierungstherapie angeschlossen und dann der Patient auf die Erhaltungstherapie gestellt, entweder mit Lenalidomid plus Daratumumab oder mit Lenalidomid alleine. Also in dieser Studie war auch in der Kontrollgruppe eine Erhaltungstherapie implementiert. Das war allerdings nur eine Phase-2-Studie. Trotzdem die Ergebnisse hier deutlich im Sinne eines Vorteils für die Zugabe des Antikörpers. Auch hier der Endpunkt ist stringente komplette Remission, besser mit Zugabe des Antikörpers auf der linken Seite, 42 versus 32%, hohe Ansprechraten insgesamt, und hier unten sehen Sie die Negativität für minimale Resterkrankung, 50% mit Zugabe des Antikörpers versus 20% mit Bortezomib Lentex alleine. Und diese hohe prognostische Aussagekraft, die ich erwähnt habe, ist mittlerweile durch mehrere Studien und jetzt auch zwei Meta-Analysen bestätigt und eigentlich in Stein gemeißelt, kann man sagen. Also Patienten, die Negativität für minimale Resterkrankung erreichen, nach einer Therapiesequenz haben ein besseres Outcome im Sinne eines besseren progressionsfreien Überlebens auf der linken Seite, aber auch im Sinne eines besseren Gesamtüberlebens. Heißt das, dass man die Therapie intensivieren soll, wenn ein Patient nicht MRD-negativ wird? Möglicherweise, wir wissen es nicht. Soll man die Therapie deeskalieren, wenn der Patient schon MRD-negativ ist, nach einer kurzen Therapiesequenz? Wahrscheinlich nicht. Das ist die jetzige Datenlage zumindest. Weil nicht nur die MRD-Negativität spielt eine Rolle für die Prognose des Patienten, sondern auch die zytogenetischen Faktoren, also die Aggressivität der Erkrankung. Also man sieht das hier in dieser Darstellung ein bisschen schematisch dargestellt. Das sind die Hochrisikopatienten, die können zwar sehr tiefe Remissionen erreichen, relapsieren typischerweise aber doch eher schneller aufgrund der aggressiven Erkrankung, und die Standardrisikopatienten, relapsieren nicht so schnell, auch wenn sie vielleicht nicht so tiefe Remissionen erreichen. Das ist in diesem Tier, finde ich, ganz, ganz schön dargestellt. Und das muss man immer im Kopf behalten, wenn man einen Patienten behandelt, weil das aus meiner Sicht wirklich auch therapieentscheidend ist. Und wenn wir jetzt zurückkommen zur Griffin-Studie, dann sehen wir hier, dass die Zugabe des Antikörpers typischerweise bei den meisten Subgruppen hier einen Vorteil bringt. Allerdings, wo der Vorteil eigentlich nicht so ausgeprägt ist oder gar nicht ausgeprägt ist, sowohl was den stringenten kompletten Response betrifft, wie auch was die Negativität für minimale Resterkrankung betrifft, das sind die Patienten mit einem hohen zytogenetischen Risiko. Also da bringt die Zugabe des Antikörpers anscheinend, wie es hier den Eindruck hat, nicht so viel. Ich habe gesagt, Phase-2-Studie, und das sieht man hier auch am progressionsfreien Überleben, dass das vielleicht ein bisschen auseinandergeht, die Kurven in der ersten Beobachtungsphase. Es gibt jetzt eine Phase-3-Studie, die PERSA-Studie, die aufgesetzt ist, wo eine größere Patientenanzahl genau in diesem Studienkonzept auch geprüft wird und wo dann eine höhere Aussagekraft erwartet werden kann, auch was die Überlebensdaten betrifft. Und das wird sehr spannend, wie sich das dann hier letztlich darstellt, wo genau die Vorteile zu sehen sind der Antikörpertherapie in der Induktionstherapie des multiplen Myeloms. Wir wissen schon, dass es definitiv hier einen Stellenwert geben wird, auch von den Daten für die älteren Patienten, wo es zwei Studien gegeben hat, zwei große Phase-3-Studien, die dieses Konzept geprüft haben, die Alcione-Studie und die Meyer-Studie. Ich werde nur die Meyer-Studie aus Zeitgründen vorstellen. Da wurde verglichen Daratumumab Lentex versus Lentex alleine. ein sehr klares Studienkonzept, die die Therapie wurde letztlich, wie es bei älteren Patienten oft üblich ist, bis zum Progress fortgesetzt. Und man sieht, dass durch die Zugabe des Antikörpers nicht nur die Gesamtansprechrate höher ist, sondern auch das Ansprechen tiefer. Also tiefere Remissionen, höhere Raten an kompletter Remission werden erreicht und auch eine höhere Rate für MRD-Negativität, 24% mit DARA-RD versus 7% mit RD alleine. Und das übersetzt sich sehr schön auch in ein besseres progressionsfreies Überleben für die Dreifachkombination. Da gehen die Kurven wirklich deutlich auseinander. Wir haben noch keine Daten für das Gesamtüberleben. Es gibt allerdings schon Daten für das Gesamtüberleben aus der Alcyone-Studie, die einen Überlebensvorteil auch nahelegt. Muss man auch dann im Detail diskutieren, was die Patienten dann im Rezidiv bekommen haben. Aber das sei jetzt noch dahingestellt. Was man in der Meyer-Studie und auch in der Alcyone-Studie gesehen hat, ist allerdings auch das, was bei der Griffin-Studie aufgefallen ist, dass möglicherweise die Hochrisikopatienten weniger profitieren von der Zugabe des Antikörpers wie die Standardrisikopatienten. Also das ist ein Punkt, der zu berücksichtigen ist. Also gerade die Patienten, die es am dringendsten brauchen würden, die profitieren vielleicht nicht ganz so von dieser Antikörpertherapie. Und das führt uns zur nächsten Frage. Braucht man die Hochdosistherapie? Wenn jetzt hier zunehmend neue Substanzen in die Erstlinientherapie des Myeloms rücken, braucht man noch diese intensive Therapie, die doch bedingt, dass Patienten 2-3 Wochen stationär sind und die doch eine gewisse Belastung, wenn auch kurzfristig, für den Patienten bedeutet. Vorausschicken muss man, dass Studien, die schon publiziert sind, gezeigt haben, dass Hochdosistherapie Vorteile bringt zur konventionellen Induktionstherapie alleine, wie wir sie heute kennen, also mit Proteasomhemmer und immunomodulatorischer Substanz, Vorteile bezüglich des progressionsfreien Überlebens, nicht des Gesamtüberlebens. Aber jetzt gibt es eben schon wieder den nächsten Schritt und darauf wurde auch beim letzten ASH-Meeting hingewiesen, dass eben mit Bortezomib, Len-Dex und Hochdosistherapie hier Remissionsraten und speziell auch MRD-Negativität erreichbar ist in einem Bereich von 25 bis 50, 60%, und dass diese Raten an MRD-Negativität eigentlich genauso hoch liegen wie die MRD-Negativitätsraten diese ganz modernen Therapien unter Inklusion des Daratumumabs und unter Inklusion eines neuen Proteasomhemmers in der Erstlinientherapie des Carfilzomib, in der Rezidivtherapie schon gut etabliert, aber sozusagen da gibt es jetzt, der drängt auch ein bisschen in die Erstlinientherapie, wenn Sie so wollen. Da sind die Raten an MRD-Negativität gleich hoch oder vielleicht sogar höher als in den Protokollen, die eine Hochdosistherapie mit Transplantation inkludieren. Und diesen Punkt hat der Ole Landgren gemacht aus New York. Der sagt eigentlich, ja, wenn ein Patient jetzt mit diesen Therapien eine MRD-Negativität erreicht, dann transplantiert er ihn gar nicht mehr, weil die brauchen das dann nicht. Die kann ich genauso gut im Rezidiv dann autolog transplantieren. Die sehen speziell junge Patienten im Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Deswegen kann er das wahrscheinlich sagen, wenn man heute einen Patienten transplantiert, der zwischen 65 und 70 ist, ist die Frage, ob der dann im Relaps dann wirklich noch in einem Alter ist, wo man gut und gerne eine autologe Transplantation durchführt. Aber das ist zumindest das Konzept, das der Ola Landgren verfolgt. Da muss man jetzt aber ein Kaviat hier einfügen, weil natürlich in diese Forte-Studie, die er auch erwähnt hat, wo verglichen wurde speziell Carfilzomib-Lentex plus autologe Transplantation versus Carfilzomib-Lentex alleine in mehreren Zyklen, Induktion und Konsolidierung, zwar ohne Hochdosistherapie mit autologer Transplantation, gleich hohe MRT-Raten erreicht wurden wie mit autologer Transplantation. Allerdings auch die MRT-negativen Patienten, die nicht autolog transplantiert wurden, haben eine Neigung, früher zu relapsieren, speziell die Hochrisikopatienten. Also auch die autologe Transplantation, Hochdosistherapie mit autologer Transplantation, ist ein wichtiger Faktor, um die Hochrisikopatienten hier dauerhaft relapsfrei zu halten, unabhängig von der MRT-Negativität. Oder anders gesagt, die MRT-Negativität sagt uns nicht alles. Also das ist eine Studie, die ein wichtiges Indiz dafür gibt, dass es nicht oder dass man sehr vorsichtig sein muss, hier Therapien zu deeskalieren oder Patienten vorzuenthalten, nur weil sie MRT-negativ sind. Und das bestätigen vielleicht auch Daten der europäischen Studie, der EMN02-Studie, an der wir auch teilgenommen haben, wo gezeigt wurde, dass Doppeltransplantation durchaus sinnvoll sein kann. Und hier sehen Sie die Kurven für das progressionsfreie und das Gesamtüberleben, eine rezente Publikation aus dem Lancet Hematology, Juni 2020, besseres progressionsfreies Überleben und Gesamtüberleben mit einer Doppeltransplantation, zwar kein randomisierter Vergleich, aber immerhin sind die Daten doch recht eindeutig und speziell basiert dieser Vorteil auf der Gruppe von Patienten mit Hochrisikozytogenetik. Die profitieren besonders von einem intensiven Konzept, sodass man das eigentlich aus heutiger Sicht den Patienten den Hochrisikopatienten nicht vorenthalten möchte. Also insofern können wir dem Ole Landgren aus New York noch nicht folgen. Erhaltungstherapie, ganz kurz, hier geht es darum, diese residuellen Klone, die hier vorhanden sein mögen, auch bei Patienten, wo MRT jetzt mit diesen modernen Techniken nicht nachweisbar ist, hier geht es darum, diese Einzelzellen an einem Wiederwachstum zu hindern. Und da ist es so, dass man eine Therapie niedriger Intensität doch dauerhaft oder für einen längeren Zeitraum einsetzt. Und das ist heute typischerweise eine Lenalidomid-Erhaltungstherapie, sowohl bei Patienten nach autologer Transplantation, wie auch, denke ich, bei älteren Patienten, wenn man etwa eine Daralentex oder Lentex-Induktionstherapie nach einem gewissen Zeitraum deeskaliert und das Dex aus dem Therapieprotokoll nimmt, dann führt das auch in so eine Erhaltungsphase über. Und die Vorteile ergeben sich hier für das progressionsfreie Überleben und zumindest auch in Meta-Analysen, auch für das Gesamtüberleben. Und da gilt auch der Punkt, den ich gemacht habe für die Hochdosistherapie. Auch hier ist MRT-Negativität kein Faktor, Patienten diese Therapiemodalität vorzuhalten. Das hat die Myeloma-11-Studie gezeigt, sehr schön. Auch Patienten, die MRT-negativ sind, das ist die blaue Kurve und die weiße Kurve, die hier durch den Pfeil markiert sind, die gehen auseinander. Also Patienten, die nur observiert werden, weil sie MRT-negativ sind nach Transplantation, laufen schlechter als Patienten, die MRT-negativ sind, die eine Len-Erhaltungstherapie bekommen. Wie lang dann diese Erhaltungstherapie letztlich sein soll und ob jetzt eine dauerhafte MRT-Negativität über einen Zeitraum von 2 Jahren oder länger dann ein Faktor sein kann, dann diese Therapie irgendwann einmal zu beenden, ist wieder eine andere Frage, die momentan in Studien auch gestellt wird. Ich komme zum Schluss, ich möchte nur kurz erwähnen, die AGMT-MM2-Studie, die Professor Ludwig konzipiert hat und aufgesetzt hat mit der AGMT, die noch im Laufen ist, wo Carfilzomib hier eingesetzt wird in der Induktionstherapie, Carfilzomib in Kombination entweder mit Taltex oder mit Lentex. Auch hier gibt es eine Erhaltungsphase. Die Studie ist noch im Laufen und nur vorläufig publiziert im Rahmen des ASH-Meetings auch. Und wir sehen hier das progressionsfreie Überleben und das Gesamtüberleben der Patienten, die differenzierte Darstellung anhand der jeweiligen Studienarme ist noch nicht verfügbar. Da sind wir allerdings sehr gespannt und vielleicht beim ASH 2020 oder 2021, muss der Professor Ludwig sagen, wann das soweit ist. Okay, damit komme ich zum Schluss und danke für die Aufmerksamkeit.